Geburtskanal, dein Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Babyzeit. Herzlich willkommen zum nächsten Geburtskanal-Quickie. Ich bin Hebamme Jana Friedrich, eure Gastgeberin, und heute geht es hier um Schwangerschaftsdiabetes. Das ist ja eine Schwangerschaftserkrankung, die wirklich jede von uns treffen kann. Stell dir also vor, du bekommst plötzlich die Diagnose Gestationsdiabetes. Was bedeutet das denn eigentlich genau? Warum entwickelt sich sowas ganz plötzlich in der Schwangerschaft, wenn doch vorher alles in Ordnung war? Warum trifft es manche und andere nicht? Welche Folgen kann das für dich und dein Baby haben und was kannst du tun, um euch gut und gesund durch diese Zeit zu bringen? In dieser Folge spreche ich über das, was du über Schwangerschaftsdiabetes wirklich wissen musst, evidenzbasiert und praxisnah. Okay. Was ist Gestationsdiabetes? Gestationsdiabetes mellitus, kurz GDM, bedeutet eine in der Schwangerschaft erstmals festgestellte Störung der Glukosetoleranz. Also, der Körper kann den Zucker im Blut nicht mehr so gut verarbeiten wie üblich. Das passiert in Deutschland bei etwa 15% aller Schwangeren, mit steigender Tendenz. Der Begriff Diabetes stammt aus dem Griechischen und bedeutet Durchfluss, was sich auf die erhöhte Urinausscheidung von zuckerkranken Menschen bezieht. Das konnte man ja leicht beobachten. Und mellitus ist ebenfalls griechisch und bedeutet honigsüß. Denn früher wurde Urin von Medizinern zu Diagnosezwecken nicht nur angeschaut, sondern auch probiert. Und ein englischer Arzt, Thomas Willis, beschrieb im 17. Jahrhundert den Urin von Diabetikern als honigsüß und prägte damit die Bezeichnung Diabetes mellitus für die Krankheit. Also honigsüßer Durchfluss. Ich habe auch das wenig charmante Zitat eines griechischen Arztes aus der Antike gelesen, der gesagt haben soll, du hast einen Patienten, der Hahn lässt wie ein brünstiger Elefant und dessen Urin süß schmeckt und Ameisen und Insekten anlockt. Ja, und dann fehlt noch das Wort Gestation und Gestation bedeutet natürlich Schwangerschaft. Also man könnte sagen, honigsüßer Durchfluss in der Schwangerschaft. Die Sache ist die, bei einem Schwangerschaftsdiabetes hat man diese typischen Diabetes-Symptome eigentlich gar nicht. Deshalb ist ein Test super wichtig, weil man eben ein GDM entwickeln kann, ohne eine deutliche körperliche Veränderung zu merken. Ja, und heute stehen uns natürlich präzise Methoden zur Blutzuckermessung zur Verfügung, die eine schnelle und genaue Diagnose von Gestationsdiabetes ermöglichen. Dazu gleich mehr. Aber was passiert denn nun bei Gestationsdiabetes im Körper? Gestationsdiabetes mellitus ist definiert als eine Glukosetoleranzstörung, die erstmals in der Schwangerschaft auftritt. Und eine Glukosetoleranzstörung ist eine Stoffwechselstörung, bei der der Blutzuckerspiegel nach dem Essen höher ist als normal. Also unser Körper braucht ja Glukose, also Zucker, als Energielieferant. Und das Hormon Insulin hilft dabei, Glukose aus dem Blut in die Zellen zu schleusen. Und bei einer Glukosetoleranzstörung funktioniert dieser Prozess nicht mehr ganz so reibungslos. Der Zucker bleibt also im Blut und steigt an. Also nach dem Essen steigt er natürlich sowieso an, aber dann halt viel mehr und viel länger. Und warum tritt das ausgerechnet in der Schwangerschaft erstmals auf? Also in der Schwangerschaft sorgen hormonelle Veränderungen dafür, dass die Wirkung von Insulin herabgesetzt wird. Das ist die sogenannte physiologische Insulinresistenz. Das tritt erstmal bei jeder schwangeren Frau auf. Im Normalfall gleicht der Körper der Mutter das mit einer gesteigerten Insulinproduktion aber aus. Bei einem GDM funktioniert das nicht so optimal. Warum bekommen jetzt einige Frauen GDM und andere nicht? Das ist tatsächlich nicht 100% klar. Man weiß aber, welche Faktoren auf ein höheres Risiko schließen lassen. Also, du hast ein erhöhtes Risiko für GDM, wenn du eine oder mehrere der folgenden Voraussetzungen mitbringst. Übergewicht oder Adipositas, also starkes Übergewicht. Jemanden mit Diabetes in der Familie, wenn du schon mal Gestationsdiabetes in einer vorherigen Schwangerschaft hattest, wenn du eine ältere Schwangere bist und das ist ein bisschen gemein, aber im medizinischen Kontext bedeutet das schon, wenn du einfach nur über 35 bist, wenn deine Gewichtszunahme in der Schwangerschaft selbst stark erhöht ist, wenn du schon früher Geburten von Kindern mit hohem Geburtsgewicht hattest, also größer als 4,5 Kilo, oder wenn bei dir ein polyzystisches Ovarialsyndrom vorliegt, das ist ja auch eine andere Stoffwechselstörung, die mit einem gestörten hormonalen Gleichgewicht einhergeht. Ja, und dann auch noch, wenn du Raucherin bist. Tja, und in der Literatur findet sich auch noch ein erhöhtes Risiko bei einem südasiatisch, afrikanisch oder hispanischen Hintergrund. Warum auch immer. Jetzt kann es aber sein, dass all das nicht auf dich zutrifft und du dennoch einen GDM entwickelst. Also es können auch sehr schlanke Schwangere, die viel Sport machen und sich gesund ernähren und keine Verwandten mit Diabetes haben, einen GDM entwickeln. Zum Beispiel sind ungefähr die Hälfte der betroffenen Frauen normalgewichtig. Also am Ende des Tages kann es jede von uns treffen. Deshalb auch die Empfehlung, dass sich eben alle testen lassen. Und wie geht das? Wie wird ein Gestationsdiabetes festgestellt? In Deutschland gibt es seit 2012 ein standardmäßiges Screening. Das ist ein fester Bestandteil der Schwangerenvorsorge und wird umgangssprachlich als Zuckertest bezeichnet. Es wird bei allen Schwangeren von der Krankenkasse übernommen und über ein zweistufiges Verfahren zwischen der 24. und 28. Schwangerschaftswoche durchgeführt. Es setzt sich aus einem Vortest und einem weiteren Test zusammen, der bei Auffälligkeiten vom Vortest angeschlossen wird. Bei dem Vortest trinkst du 50 Gramm Glukose, einfach im Rahmen der normalen Vorsorge. Du darfst vorher normal essen und trinken und kannst den Test also zu einer beliebigen Tageszeit machen, wann immer du eben den Vorsorgetermin hast. Der Test misst, wie der Körper auf Zucker reagiert, also vor allem, wie gut er ihn verarbeiten kann. Das Ding ist, dieser Vortest ist total umstritten. Ein Problem ist, dass der Test unabhängig von Tageszeit und dem Zeitpunkt der letzten Nahrungsaufnahme durchgeführt wird und damit die Werte sehr unterschiedlich ausfallen können. Und obwohl der 50-Gramm-Test in den deutschen Mutterschaftsrichtlinien so festgelegt wurde, wird er wegen der fehlenden Evidenz nicht von den Fachgesellschaften empfohlen. Ist ja auch irgendwie klar, der ist halt ungenau. Weil du machst den vielleicht nachmittags, nach dem Mittagessen und je nachdem, was du gegessen hast, wirkt sich die Zuckerlösung etwas unterschiedlich auf deine Werte aus. Kann also sein, dass auch mal eine leichte Glukosetoleranzstörung unbemerkt bleibt. Außerdem fehlt da ein Nüchternwert, der ziemlich wichtig ist. Informierte Frauen verlangen daher schon oft direkt den 75-Gramm-Test, was man machen kann. Der Test kann dann allerdings nicht als Kassenleistung abgerechnet werden. Das ist dann eine IGEL-Leistung, kostet je nach Praxis so zwischen 15 und 40 Euro. Ansonsten machst du den großen Test, wenn ein bestimmter Grenzwert nach dem Vortest überschritten wurde. Vor dem großen Test, dem OGTT, also oralen Glukosetoleranztest, darfst du mindestens 8 Stunden vorab keine Nahrung zu dir nehmen. Das heißt, für den Test wirst du morgens nüchtern in die Praxis bestellt. Dann wird der Nüchternzucker bestimmt, danach trinkst du 75 Gramm Zuckerlösung und dann wird der Blutzuckerwert nochmal nach 1 Stunde und nach 2 Stunden gemessen. Man bleibt also in der Praxis oder zumindest in der Nähe und wird mehrfach getestet. Das sind also 3 Testungen und somit ein viel genaueres Ergebnis. Wenn einer der 3 Grenzwerte überschritten wird, dann liegt ein GDM vor. Die Werte kannst du in den entsprechenden Aufklärungsflyern nachlesen. Tatsächlich kann man eine Insulinresistenzstörung schon deutlich früher feststellen, als wir das mit unseren Standardtests bisher im Zeitfenster 24. bis 28. Schwangerschaftswoche tun. Und internationale Forschende fordern auch schon ein früheres Testen. Sie sagen, dass Schwangerschaftsdiabetes schon die Plazentarentwicklung beeinträchtigen kann und sich sowohl auf den Stoffwechsel der Mutter als auch auf die Entwicklung des Babys auswirken kann. Sie empfehlen daher, sogar schon zwischen der 11. und 14. Woche zu testen. Dann hat man einfach länger Zeit, um gegebenenfalls darauf zu reagieren. Weil nach dem Standardtest hat man ja nur noch so um die 12 Wochen Zeit bis zur Geburt. Und bis man dann die Beratung hatte, was man alles machen kann, ist ja kaum noch Zeit. Und was bei einem unentdeckten Diabetes alles so passieren kann, dazu kommen wir gleich noch. Die gute Nachricht ist, frühes Testen ist auch relativ einfach möglich. Das macht man dann aber anders. Zum Beispiel durch die Bestimmung vom HbA1c. Was ist das? Man spricht auch von verzuckertem roten Blutfarbstoff, also verzuckertem Hämoglobin. Erhöhte HbA1c-Werte entstehen durch zu hohe Glukosewerte im Blut über einen längeren Zeitraum. Also das ist jetzt ein Test, der nicht misst, was passiert im Körper, wenn ich mir so einen kleinen Zuckerschock in Form von Glukoselösung zufüge, sondern der sagt was darüber aus, ob ich grundsätzlich schon länger zu viel Zucker im Blut habe. Das ist dann auch keine Kassen-, sondern auch eine IGEL-Leistung. Die kostet momentan, ich glaube, auch so um die 15 Euro. Also dieser Test ist super, um schon früh in der Schwangerschaft festzustellen, ob man schon längst eine Insulinresistenz hat. Also ob ich quasi schon so eine Vorstufe von Diabetes habe, ohne das zu wissen. Er sollte aber nicht als alleiniges Messverfahren verwendet werden. Also man würde dann trotzdem später nochmal je nach Wert das reguläre Testverfahren machen, weil es eben auch sein kann, dass die Werte sich im Laufe der Schwangerschaft doch noch verändern, also verschlechtern. Eine zweite Möglichkeit wären nüchtern Blutzuckertests. Achso, vielleicht muss ich Blutzuckertests nochmal erklären. Also Blutzuckertests kennt ihr doch, ne? Da gibt es so einen Pieks in den Finger oder ins Ohrläppchen. Man gewinnt einen Tropfen Blut und den fängt man auf so einem Teststreifen auf, steckt den in ein Messgerät und hat innerhalb von Sekunden den Wert. Der nüchtern Wert ist besonders aussagekräftig. Also dazu geht man morgens, ohne gefrühstückt zu haben, zum Blutzuckertest. Das kann man tatsächlich auch in fast jeder Apotheke einfach machen lassen. Und das kostet teilweise unter 2 Euro. Und man kann das eben auch schon im ersten Trimenon einfach mal machen. In der Schweiz zum Beispiel wird das Testen vom nüchternen Wert als Vortest genutzt, weil er schon so eine hohe Aussagekraft hat. Wie dem auch sei, das frühe Testen hat 2 Vorteile. Erstens, das Erfassen von einem bisher unerkannten Diabetes Typ 2 oder einer Vorstufe. Und zweitens das frühe Erfassen von GDM. Unsere GDM-Leitlinie wird übrigens derzeit überarbeitet. Mal schauen, ob sich damit dann was ändert. Kann sein, dass das frühe Testen dann zumindest für Risikogruppen empfohlen werden wird. Aber wie gesagt, nicht nur Risikogruppen entwickeln einen GDM. Ihr könnt daher natürlich auch auf eigene Faust früh testen. So, jetzt aber genug von den Tests. Wenn man jetzt weiß, dass man einen GDM hat, wie wird der behandelt? Das Ziel ist natürlich immer, deine Blutzuckerwerte in den Griff zu bekommen, für dich und dein Baby. Und da gibt es grundsätzlich 2 Möglichkeiten. Eine bestimmte Diät einhalten oder Insulin spritzen. In den allermeisten Fällen, also bei ca. 85% aller Betroffenen, reicht eine Diät aus. Und die Diät bei GDM ist jetzt natürlich keine Diät im Sinne von, man muss darben und Gewicht verlieren. Mutter und Baby sollen ja optimal versorgt werden und daher auch gut ernährt sein. Lasst euch dazu auf jeden Fall professionell beraten. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn tatsächlich erfolgt so eine Ernährungsberatung sehr individuell und muss auch auf eure Gewohnheiten angepasst sein. Wir reagieren mit unserem Blutzucker einfach ganz unterschiedlich auf verschiedene Nahrungsmittel. Aber ganz grob gesagt, achtet man auf die Anzahl oder den Rhythmus der Mahlzeiten? Die Qualität der Kohlenhydrate, die Kombination von Lebensmitteln und die Art der zugeführten Getränke. Wie gesagt, geht auf jeden Fall zu einer guten Diabetologin oder Diabetologen. Aber ich versuche mal ein paar Pauschaltipps ganz knapp zusammenzufassen. Also, beim Mahlzeitenrhythmus muss man, wie gesagt, schauen, was zu einem passt. Oft ist es gut, 3 Hauptmahlzeiten und so 2 bis 3 kleine Zwischenmahlzeiten über den Tag zu verteilen. Für manche passt es gut, so viel zu snacken. Andere tun sich damit sehr schwer. Also da muss man auch einfach schauen, was der Blutzucker macht. Dann das Frühstück sollte kohlenhydratärmer sein als andere Mahlzeiten, weil die morgendliche Insulinresistenz einfach höher ist. Also Biorhythmus. Und oft braucht es eine kleine Spätmahlzeit, um die Nacht gut zu überbrücken. Also manche essen einfach um 10 oder so nochmal was, vielleicht sogar später. Je nachdem, wann man auch ins Bett geht und was man braucht. Also dieses keine späten Mahlzeiten, was so oft vertreten wird, passt bei GDM oft gar nicht. Und dann sollte man auf die Kohlenhydratqualität achten. Also keine Einfachzucker wie Süßigkeiten, Fruchtsäfte, Weißmehlprodukte, sondern komplexe Kohlenhydrate. Also Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Gemüse und ballaststoffreich sollten sie sein. Rote Beete, Kohl, Fenchel, Möhren und Paprika, ja, Vollkornbrot. Ballaststoffreiche Lebensmittel wirken wie eine Zuckerbremse, also die bewirken einen deutlich langsameren Anstieg und Abfall von den Blutzuckerwerten. Ja, und dann ganz spannend, die Kombination von Lebensmitteln und die Reihenfolge, in der man sie isst. Kombiniere Kohlenhydrate immer mit Protein oder gesunden Fetten. Das verlangsamt den Blutzuckeranstieg. Wer also eine üppige Mahlzeit vor sich hat, sollte demnach nicht alle Komponenten zusammen essen, sondern zuerst das Gemüse, danach die Proteine und Fette, also Fisch, Fleisch oder Tofu und zuletzt die Kohlenhydrate wie Kartoffeln oder Nudeln. Das ist wirklich ganz erstaunlich, wie unterschiedlich unser Blutzucker reagiert, je nach Reihenfolge. Da gab es auch eine ganz spannende Studie. Da hat man Blutzucker- und Insulinwerte bei 16 Personen mit Typ-2-Diabetes nach dem Frühstück gemessen. Und das Frühstück bestand aus einem kohlenhydrathaltigen Anteil mit Ciabatta und einem Glas Orangensaft sowie einem proteinhaltigen Anteil bestehend aus einer gegrillten Hühnerbrust mit grünem Salat, Tomatengurken und angemacht mit einer italienischen Vinaigrette. Nach dem Zufallsprinzip verzehrten die Teilnehmenden dieses Frühstück in je einer von drei verschiedenen Reihenfolgen. Entweder wurde zuerst der Kohlenhydratanteil über 10 Minuten aufgenommen und nach 10 Minuten Pause folgte die Proteinaufnahme in einem vergleichbaren Zeitraum. An jeweils separaten Tagen wurde das Frühstück dann in umgekehrter Reihenfolge eingenommen oder beide Anteile wurden zusammengegessen. Das Ergebnis? Der Blutzuckeranstieg lag um gut 40% niedriger, wenn zuerst der Proteinanteil im Vergleich zum Kohlenhydratanteil oder beiden Komponenten gegessen wurde. Das finde ich total verrückt. Ja, dann ist natürlich noch die Portionsgröße zu beachten. Ist ja klar, je größer die Kohlenhydratmenge, desto höher der Blutzuckeranstieg. Und man darf gerne 2 Portionen Obst täglich essen, aber man sollte sehr süße Sorten wie Bananen und Weintrauben stark begrenzen. Ja, und bei Getränken ist klar, Wasser und ungesüßte Tees bevorzugen, keine gesüßten Getränke und auch keine Fruchtsäfte. Also ihr seht schon, das sind insgesamt eigentlich Empfehlungen, die eigentlich auch so im normalen Leben ganz gut passen. Und wenn das jetzt sehr schnell war, wie gesagt, eine individuelle Beratung bringt euch eh noch viel, viel mehr. Hier kann es ja nur Pauschalempfehlungen geben, die natürlich auch richtig sind, aber vielleicht für eure Bedarfe gerade nicht reichen oder passen. Was ist mit Nahrungsergänzungsmitteln? Können die bei einem festgestellten GDM unterstützend helfen? Ihr wisst ja, das mit den Nahrungsergänzungsmitteln ist immer so eine Sache. Tatsächlich wird eine Routinesupplementation von Vitaminen, Mineralstoffen oder sonstigen Nahrungsergänzungen von Diabetesfachgesellschaften für Frauen mit GDM im Allgemeinen nicht empfohlen. Die Studienlage ist da einfach total uneindeutig. Trotzdem gibt es die Empfehlung, bei bestimmten Nährstoffen ganz genau hinzusehen, beziehungsweise scheint das Fehlen von bestimmten Nährstoffen ein Auftreten von GDM zu erhöhen. Ein Cochrane Review von 2020 kommt zu dem Schluss, die Einnahme von Myo-Inositol, das ist so eine vitaminähnliche Substanz, genau wie die Einnahme von Vitamin D, reduzieren möglicherweise das Risiko für GDM. Es gibt keinen bewiesenen Nutzen oder Schaden von Probiotikern und die Einnahme von Omega-3-Fettsäurepräparaten hat wohl auch keinen Einfluss auf das Risiko für GDM. Ja, ihr wisst ja, die Ergebnisse von Studien sind immer so lange gültig, bis eine andere Studie kommt und das entweder bestätigt oder vielleicht was anderes entdeckt. Also alles kann sich morgen ändern, aber momentan ist es das, was bekannt ist. Okay, das zur Ernährung. Wenn jetzt die Ernährungsumstellung nicht ausreicht, dann muss Insulin gespritzt werden. Aber nochmal, das ist echt selten nötig. Die medikamentöse Behandlung wird nach der Geburt in der Regel beendet, wenn sich die Blutzuckerwerte normalisiert haben. Was auf jeden Fall wichtig und sinnvoll ist, egal ob diätisch oder mit Insulin behandelt, ist ganz viel Bewegung. Regelmäßige Bewegung, zum Beispiel Spaziergänge, Gymnastik, Pilates, Yoga, Schwimmen, hilft, den Blutzucker zu senken. Mindestens 3x30 Minuten die Woche werden absolut empfohlen. Aber auch so Sachen wie immer die Treppen nehmen, kleine Wege nicht mit dem Auto, sondern zu Fuß oder auf dem Fahrrad. Also alles, was irgendwie mehr Bewegung bringt, nehmt es immer mit. Worauf musst du in der Schwangerschaft noch achten? Du solltest den Blutzucker regelmäßig selbst kontrollieren. Du bekommst das natürlich gezeigt, wie man ein sogenanntes Tagesprofil bestimmt. Weiterhin solltest du regelmäßig die Kontrollen beim Arzt oder Diabetologen wahrnehmen und ja, die eigene Gewichtszunahme so ein bisschen im Blick behalten. Ich weiß, das ist immer so eine Kiste. Schwierig. Aber genauso wichtig auch keine Crash-Diäten. Also das Baby braucht ja alle Nährstoffe. Wie gesagt, eine gesunde und ausgewogene Ernährung ist ganz wichtig. Welche Risiken bestehen denn für euch, also Mutter und Kind? Wie gesagt, bei einem diätisch gut eingestellten Blutzucker relativieren sich die Risiken. Aber für dich als Mutter, also du hast ein etwas erhöhtes Risiko für hohen Blutdruck und Präeklampsie, einer weiteren Schwangerschaftserkrankung, die im Volksmund meist Schwangerschaftsvergiftung genannt wird. Die Wahrscheinlichkeit einer Geburtseinleitung oder eines Kaiserschnitts ist statistisch erhöht. Da muss man aber auch immer ganz individuell schauen, also dass man da nicht zu schnell in so einen Automatismus kommt. Führt jetzt hier vielleicht ein bisschen zu weit, aber wenn du gut eingestellt bist, ist der GDM alleine auch noch kein Grund für einen Kaiserschnitt. Was etwas erhöht ist, ist die Gefahr für Infektionen in Schwangerschaft und Wochenbett. Also das kann vom Harnwegsinfekt bis hin zu Wundheilungsstörungen der Fall sein. Aber auch hier, das kommt eher bei schlecht eingestellten Blutzucker vor. Bei deinem Baby kann es zu einem erhöhten Geburtsgewicht kommen und Frühgeburten sind etwas häufiger. Schwangere mit insulintherapierten GDM sollten ihre Geburt laut Leitlinie in einem Perinatalzentrum Level 1 oder 2 planen. Dann gibt es natürlich noch das Risiko für Unterzuckerung des Babys direkt nach der Geburt. Da ging es ja auch schon in der letzten Geburtskanalfolge drum, dass man das mit präpartaler Kolostrumgewinnung und Frühfütterung vorbeugen kann. Langfristig hat dein Baby ein Risiko für Übergewicht und Diabetes Typ 2 im späteren Leben. Stillen ist besonders für Kinder von Müttern mit GDM so wertvoll, weil es diesen Effekt abmildern, vielleicht sogar ausgleichen kann. Laut Leitlinie soll allen Schwangeren mit GDM eine ausschließliche Stillzeit von mindestens 4 bis 6 Monaten empfohlen werden. Und auch nach Einführung von Beikost sollten Säuglinge möglichst lange weitergestillt werden. Weil das Stillen wirkt sich tatsächlich auch positiv auf dich aus. Studien weisen darauf hin, dass das Risiko für Typ-2-Diabetes bei Müttern, die ihre Kinder gestillt haben, bis zu 15 Jahre nach der Geburt deutlich verringert ist. Und das Risiko sinkt, je länger gestillt wird. Wenn du mindestens 3 Monate, besser länger, stillst, reduzierst du dein Risiko schon um ca. 40%, später Diabetes zu entwickeln. Okay, kommen wir mal zur Langzeitprognose. Wichtig ist zu sagen, dass ein GDM die Wahrscheinlichkeit für dich eben stark erhöht, im späteren Leben an Diabetes Typ 2, also Altersdiabetes, zu erkranken. Weil man ja offensichtlich schon eine Glukosetoleranzstörung hat. Du hast dann also ein ungefähr 10-fach erhöhtes Risiko, in den folgenden Jahren einen Typ 2 Diabetes zu entwickeln. Und auch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist langfristig erhöht. Das Risiko einer erneuten GDM in späteren Schwangerschaften liegt bei etwa 40%. Das ist alles total wichtig zu wissen, weil man einfach sehr gezielt dagegen arbeiten kann. Also mit Sport, Ernährung und Blutzuckermonitoring. Was passiert jetzt nach der Geburt? In über 90% der Fälle normalisieren sich die Blutzuckerwerte direkt nach der Geburt wieder, spätestens im Wochenbett. Du solltest 6 bis 12 Wochen nach der Geburt einen erneuten Zuckertest machen lassen. Ist alles unauffällig, reichen Blutzuckerkontrollen im Intervall von 1 bis 2 Jahren. Und wie lange muss man gegebenenfalls Medikamente nehmen? Also die Insulintherapie kannst du nach der Geburt in der Regel beenden, wenn dein Blutzucker wieder normal ist. Bleibt der Wert dauerhaft hoch, ist eine weitere Therapie nötig, dann spricht man aber nicht mehr von GDM, sondern von Typ-2-Diabetes. Fassen wir nochmal zusammen. Gestationsdiabetes ist eine der häufigsten Komplikationen in der Schwangerschaft und betrifft zunehmend mehr Frauen. Mit frühzeitiger Diagnose, Ernährung, Bewegung und regelmäßiger Kontrolle kannst du selbst sehr viel tun, um die Prognose für dich und dein Kind zu verbessern und Komplikationen zu vermeiden. Also, du solltest auf jeden Fall die Screenings wahrnehmen oder gegebenenfalls schon vorher selber testen. Bei Diagnose nicht erschrecken. Gut 80% kommen mit Lebensstiländerungen aus. Setz die Therapie wirklich konsequent um. Ernährung, Bewegung, Blutzuckerkontrolle und wenn möglich stillen. Plan bei einer gewünschten zukünftigen Schwangerschaft eine Diabetesdiagnostik mindestens mit einem HbA1c und einer Nüchternglucose ein. Und ganz wichtig, auch nach der Schwangerschaft dranbleiben. Nimm die Nachsorgen wahr und pflege einen gesunden Lebensstil. Ein Gestationsdiabetes ist also kein Grund zur Panik. Dein Einfluss ist, wie du gesehen hast, richtig groß. Mit Wissen, Unterstützung und der richtigen Lebensweise schaffst du die besten Voraussetzungen für dich und dein Kind. Nicht nur für die Schwangerschaft, sondern auch auf lange Sicht. Und das war der heutige Geburtskanal-Quickie. Die genannten Studien und Leitlinien verlinke ich euch wie gewohnt. Und ich freue mich über Feedback und Kommentare und über Sterne, wenn es euch gefallen hat. Und damit verabschiede ich mich von euch und sage Tschüss und bis in 2 Wochen.